So, meine Damen und Herren, wir machen weiter ein bisschen. Und zwar, wie ich das angekündigt habe, ich würde Ihnen jetzt gern an zwei Modellen zumindest vorstellen, wie man die einzelnen Aspekte, und zwar durchgehend jetzt durch alle Aspekte, wie man die mit einem Planeten, mit einer Planetenenergie gleichsam symbolisch verbinden kann, um dadurch den inneren Wert oder die innere Aussage des Planeten vielleicht besser zu verstehen. Es kann sein, dass Sie unter Umständen jetzt völlig anderer Meinung sind, dann können wir da gerne auch drüber nicht streiten, aber uns unterhalten, weil ich bin nicht der Einzige, der das gemacht hat, und ich zeige es Ihnen gleich, sondern andere Astrologen haben das auch immer gemacht. Diese Verbindung zwischen dem Aspekt, zwischen dem Winkel, wenn Sie auch so wollen, und einer bestimmten Planetenenergie oder einer bestimmten Planetenvorstellung. Ich lege das mal auf und zeige oder interpretiere das im Einzelnen. Aspekte im Lichte der Planetensymbole. Wir haben die Konjunktion. Und Sie sehen an den Namen Kepler, Walter, Merz, Klein und Schlapper, dass diese Autoren, die Ihnen bestimmt zumindest fast alle bekannt sind, dass da unterschiedliche Zuordnungen sind. Das heißt, die Konjunktion zugeordnet zum Ausdruck der Sonne. Jetzt kommt zweimal, Walter sagt Sonne, Merz sagt Merkur. Ich weiß nicht, warum Merz Merkur sagt, aber er soll sagen. Ja? Und vielleicht können Sie aus Ihrer astrologischen Fantasie oder aus Ihrer Zuordnung, die Sie haben, sich damit identifizieren und sagen, ja, die Konjunktion hat eigentlich vom Planetenausdruck einen Charakter des Merkur. Der Klein sagt wieder Sonne und ich sage auch Sonne. Gibt es völlig abweichende Meinungen, sagt einer Pluto. Nein. Wer traut sich? Nein. Aber was heißt jetzt, oder ich will dazu sagen, warum ich auf die Sonne komme. Was heißt diese Konjunktion? Und zwar meine ich jetzt eine echte Konjunktion, und zwar die im selben Zeichen auch stattfindet. Also nicht eine Konjunktion, wo etwas am 29 Grad im einen Zeichen und 1 Grad im nächsten Zeichen ist, sondern eine echte Konjunktion im gleichen Zeichen. Oder auch ein Stellium im gleichen Zeichen. Ja? Weil wenn, als Beispiel, eine Sonne in 28 Grad Widder und ein Mond in 3 Grad Stier, können Sie sagen, es ist eine Konjunktion. Ich bin zurückhaltend zu sagen, das ist eine Konjunktion, weil wenn man das genauer untersucht und vor allem dann, das kriegen Sie nicht auf ersten Anhieb gleichsam so, das bietet sich nicht an, sondern wenn man in einer Beratung mit jemandem auf dieses Thema kommt, dann stellt sich raus, dass diese Konstellation eher den Charakter eines Halbsextils hat. Weil das ist ein Sprung ins nächste Zeichen. Da wird die Zeichengrenze zwischen Widder in unserem Beispiel und Stier überschritten. Und da kommt was ganz an. Wir kommen gleich zum Halbsextil, erkläre ich das auch. Also deswegen nochmal vorhin auch dieser Hinweis mit den engen Orben. Ja, der spielt ja auch, das setzt sich ja fort, das ist dieselbe Thematik. Gut. Also, was passiert mit diesen, Konjunktionen zwischen zwei Planeten? Ich benenne es, und hier unten drunter habe ich es geschrieben, die vereinte Kraft der Freunde und Gegner. Ja? Also, mit wem auch immer die Sonne einen Aspekt hat im Sinne der Konjunktion, vereint sich da etwas. Freunde oder auch Gegner. Wobei ich bitte darauf hinweisen möchte, dass was ich über Gegner beschreibe, hat nicht sofort einen negativen Ausdruck. Ich meine, der Gegner kann ein Helfer sein. Ja? Warum? Weil der Gegner unter Umständen mich auffordert, mich an ihn zu reiben. Reibung heißt Energie. Ja? Das heißt also, der Widerspruch, nehmen wir an Sonne und Mond. Der Widerspruch, dem der Sonne aus dem Mond entgegenkommt oder umgekehrt, diese Reibung kann auch produktiv sein. Ja? Also der Gegner, das bitte ich ein bisschen so im übertragenen Sinne zu gebrauchen, weil Sprache ist da immer sehr schwer, das genau zu treffen. Deswegen versuche ich es nochmal zu erklären. Es ist weiterhin eine geballte Energie oder auch eine nicht versiegende Quelle, die sich eigentlich ungehindert entfalten möchte. Das kann aber dazu führen, dass dieser Ausdruck der beiden Planeten zu stark subjektiv, rein subjektiv gelebt ausgedrückt wird. Wenn ich Ihnen ein Bild anbieten darf, dann sieht das aus, als wären diese beiden Planeten gleichsam wie so unter einem Brennglas. Ja? Lupe oder Brennglas, das kann beides haben. Wenn durchs Brennglas zu viel Sonne kommt, dann wird das zusammen und dann brennt es unten drunter. Nicht? Also und verbrennt auch im Zweifelsfall. Im unerlösten oder eher weniger, sagen wir mal, gut gelebten Horoskop bei einem Menschen, dann kann das aber auch wie eine Art blinder Fleck sein. Das heißt, die beiden beteiligten Planeten, ich will jetzt sagen, die behindern sich, sondern die überschatten sich irgendwie. Und dann kommt eigentlich keiner zu irgendeinem, sagen wir mal, besonderen Ausdruck, sondern es ist irgendwie so eine Vermischung. Wobei wirklich ich darauf hinweisen möchte, dass man das nur dann bewerten sollte, wenn man es in einem Gespräch, einer Beratung oder wo auch immer, wirklich auf den Betroffenen hin genau untersucht hat. Also nicht einfach nur drüber weg sagt, ja, das ist eine Behinderung oder das ist eine, wie sagt man, so ein blinder Fleck bei dir, sondern vielleicht ist das sogar produktiv, was der aus diesem Blinden oder die Beteiligten aus diesem blinden Fleck macht. Fragen dazu? Nein. Gehen wir der nächste. Das sehen Sie schon. 180 Grad die Opposition. Ich habe es dazu geschrieben, durch Transformation zur Harmonie. Und jetzt sehen Sie sehr unterschiedliche Zuordnungen. Kepler sagt Mond, nochmal Merkur, Saturn, Mond und Pluto-Venus. Ich habe es zwei Planeten zugeordnet. Warum glauben Sie Pluto-Venus? Gibt es eine Idee, wo Sie sagen würden, das macht für mich Sinn? Warum Pluto-Venus?
Es sind dezimierte Waren, die Mond.
Ja, Pluto im Negativen wäre vielleicht der Machtkampf zwischen diesen beiden Kräften und im Positiven ein Gleichgewicht. Also von beide, also beide sozusagen gleichermaßen zu beachten.
Ich glaube, dass der Pluto, also diese Opposition, etwas machen möchte mit den Planeten. Eine Transformation, die wir dann über Venus liebend annehmen. Ja? Oder wenn Sie es anders sagen, eine Veränderung, die durch den Pluto entsteht, Transformation ist eigentlich der richtige Ausdruck, die dann aber von uns liebend angenommen wird. Weil es hat keinen Sinn, dass wir, und das wird ja in den Beratungen immer wieder gesagt, Sie müssen sich verändern, Sie müssen sich verändern, Sie müssen sich verändern. Ja, bitteschön, wenn man sich verändert, aber diese Veränderung, wie immer sie erreicht wurde, nicht angenommen werden kann, venushaft, ja, im Sinne der Venus, liebend, dann nützt die Veränderung nichts. Ja? Also das ist, man muss ein bisschen, glaube ich, die zwei, wie soll man sagen, Komponenten da sehen, dass da etwas gewandelt werden soll, aber das, was dann als Ergebnis durch die Wandlung erreicht wurde, das muss auch gewollt werden, ad eins, und geliebt werden. Ja? Sonst funktioniert das. Also deswegen meine, Sie haben das alles, es gibt ja ein Manuskript, wenn Sie Lust haben, das zu kaufen, da ist das alles auch drin und Sie können ja für sich auch mal dann eine Differenzierung vornehmen, wo Sie glauben, wo Sie sich selbst besser in der Beurteilung wiederfinden. So, wie sieht jetzt die Opposition aus? Was kann man daraus, ich sage mal, ableiten? Das ist eine Initiative ergreifen und die Konfrontation nicht scheuen. Ja, also ich muss irgendetwas in Bewegung setzen, eine Wandlung. Eine Subjektivität, die in eine Art Objektivität gewandelt werden soll und das, was ich gerade gesagt habe, auch von der Venus, aus dem Venus-Anteil heraus dann auch geliebt werden oder angenommen werden soll. Ja? Oder, dass diese beiden Oppositionsplaneten sich gleichsam aus einer höheren ja, Ebene oder so, wo man sagt, höheren Perspektive gleichsam gegenseitig beleuchten und diese Dualität zu einer Mitte finden soll, die aber auch wieder angenommen werden soll. Ja? So, wenn wir jetzt, wir haben aktuell eine Saturn-Uranus-Opposition, mundan. Was heißt das? Also, es kann doch jetzt zweierlei Dinge, vielleicht haben Sie das gelesen, ich habe das auch im Artikel mal dargestellt, es kann doch zweierlei passieren, das heißt, es wird alles zusammenstürzen, nicht? Uranus erfindet völlig neue Dinge und zerstört alles, was an Substanz über Saturn aufgebaut wurde. Das klingt für uns zunächst einmal hochinteressant. Aber eigentlich ist das nur die Hälfte von der Wahrheit. Denn unter diesem uranischen Einfluss, der ja immer so etwas Flackerndes hat, kann unter Umständen auch ein saturnischer Bestand, der wertvoll ist, aus Mutwille auch zerstört werden. Ja? Das heißt, ich habe eigentlich einen guten Bestand, wenn Sie das in die Politik übertragen, gibt es eine gute politische Grundlage auf einem bestimmten Gebiet. Jetzt kommen die Uraner und sagen, das muss alles anders werden, man kann alles neu machen. Nein, warum? Es gibt einen Bestand, den der Uranus in Ruhe lassen muss, ja, weil der Bestand richtig ist. Es gibt aber auch einen Bestand, den der Uranus, ich will nicht sagen zerstören soll, aber den er auflösen soll, den er mit neuen Perspektiven vermitteln, neue Perspektiven auch damit entwickeln soll. Ja? Also diese beiden Dinge sollte man versuchen auseinanderzuhalten. Nicht? Was passiert bei der Opposition oft, dass sie von den Betroffenen auf andere projiziert wird? Das heißt, er zieht sich selbst aus der Opposition gleichsam zurück und projiziert auf andere und sucht gleichsam den Feind draußen, ja, auf den er dann diesen Konflikt, der in der Opposition unter Umständen drin ist, dann mit ihm personifiziert. Oder es wird das, was ich mit Pluto meine, die Wandlung verweigert und es entsteht ein fauler Kompromiss, der dann auch so halbherzig über Venus angenommen wird. Aber letzten Endes die Opposition nicht gelebt ist. Ja, das ist so, wir haben gerade über Frau Merkel mit Neptun am PC gesprochen. Das kann eine Variante sein, wo dann so ein fauler Kompromiss irgendwie, weil keiner möchte dem anderen wehtun. Und dann kommen wir halt zu einer, ich habe vorhin gesagt, das ist so eine Melange, die dann entsteht. Ja, also viel Kaffee, wenig Milch, viel Milch, wenig Kaffee, aber was ist es heute, ne? Irgendwas, eine Melange, ne? Gut, Fragen dazu? Nein?
Was ist da? Da muss ja eigentlich
was sein. Immer was.
Naja,
aber. Der hat doch genug mit der Carla zu tun. So. Schauen wir uns mal an, das ist jetzt die schwierige Situation. Ich will das ein bisschen kurz machen, das ist für mich der schwierigste Aspekt im Stil des Klinkums. Neben dem Halbsextil ist das Klinkums für meinen Begriff das am schwierigsten zu erkennende oder zu interpretierende Aspekt. Warum? Weil beim Klinkums wie beim Halbsextil alle inneren Parameter sich ändern. Es sind immer drei, die sich ändern. Wir haben es vorhin schon mal beim Halbsextil gesehen. Und da sind einfach völlig neue Welten entstehen da. Also wenn Sie eine, um es ganz einfach zu machen, nehmen Sie eine reine, jetzt mal sehr abstrakt, eine reine Widderpersönlichkeit und eine reine Stierpersönlichkeit. Die verstehen sich doch überhaupt nicht. Ja? Der eine will dauernd sich bewegen, der andere sitzen. So, was sollen die miteinander machen? Das heißt, dieser Sprung ist riesig groß. Ja? Und vergleichbar ist es hier bei den Klinkungs. Sehen Sie, Kepler hat da gar nichts gesagt, warte auch nicht. Merz sagt Neptun, Saturn, Venus. Ich kann es nicht erklären, ich habe es nur aus seinen Dingen rausgezogen. Und bei mir sind es mehrere, wie sagt man, Kombinationen. Einmal Merkur, Neptun, Mond, Saturn und Merkur, Jupiter. Und wenn man das hier auseinander nimmt, es wäre jetzt zu lang, um das im Einzelnen zu erklären. Aber ich glaube, dieser Klinkungs hat etwas zu tun mit entweder einem verwirrten oder einem erleuchteten Sinn. Es ist neptunisch, verwirrt oder erleuchtet. Auch da haben wir gerade in der Pause drüber gesprochen. Verhindert oder fördert sinnvolles Handeln. Stellen Sie sich bitte vor, Sie kommen aus dem Trigon im Schritt davor, wir kommen nachher noch zu dem dritten Teil, und gehen auf die Opposition zu. Der letzte Aspekt vor der Opposition ist dieses Quincunx. Was heißt das jetzt? Gehe ich entweder zurück oder gehe ich auf die Opposition? Das heißt, ich bin in einer Art Mittelstellung. Ja? Wenn die Dinge gut laufen, dann habe ich einen erleuchteten Sinn, der sinnvolles Handeln auf die Opposition hin ermöglicht. Wenn es schlecht läuft, habe ich einen verwirrten Verstand, der das sinnvolle Handeln verhindert. Und was passiert dann? Dann muss ich eigentlich auf das Trigon zurück. Ich habe irgendetwas nicht geachtet. Ich habe diesen Schwung des Trigons mit 120 Grad, mit Auftrieb, mit Sinn und mit allem, was da an in Phase auch drin ist, ja, an so einem Trigon, den habe ich überzogen, ja, habe irgend in dieser Emphase etwas vielleicht in Anführungsstrichen falsch gemacht und kriege jetzt über den Quincunx irgendwie die Quittung. So, entweder ich habe nichts falsch gemacht, kann ich mit großem Mut auf die Opposition zugehen, weil dann kann die Modifikation oder die Veränderung stattfinden, oder ich muss zurück und sagen, jetzt machen wir das Ganze noch einmal, mit einer weniger Emphase, aber genauer und. Ja? Und dann komme ich auf die Opposition. Nachvollziehbar. Handeln aus erkanntem oder unklarem Sinn, das sind dieselben Dinge. Handeln im Zwiespalt zwischen Instinkt und Gesetz. Das ist die Mond-Saturn-Komponente. Also Sie sehen, es ist für mich der schwierigste Aspekt, wie man ihn gleichsam, ja, wie soll man sagen, handelt oder wie man ihn versteht. Weil diese Einteilung beruht ja darauf, und ich will, wenn wir die Zeit haben, das später Ihnen noch vorstellen von Dane Rudyard. Er hat ja gleichsam eine Entwicklung, Involution, Evolution, also erst Evolution, dann Involution, beschrieben. Das heißt, eine Aktion beginnt in der Konjunktion, wird etwas gestartet. Dann geht es ein Halbsextil, also Sprung, wir haben eine Idee. Dann kommt das Halbquadrat, das ist der erste Widerstand, der sich einer Sache entgegenbringt. Kommt das Sextil mit großer Energie. Ja, Sextil ist das Sechseck, die höchste Nutzung der Energie in der Natur. So, dann kommen wir in den Trigon, Aufschwung und. Und jetzt gehen wir langsam über Quincunx auf diese Opposition. Gesetzentfallen, wir haben die Opposition geschafft. Das heißt, Wandlung annehmen. Der nächste große Halbzyklus ist Involution. Das heißt, ich muss zurückgehen. Und dann kommen dieselben Aspekte nur in der umgekehrten Reihenfolge auf mich zu. Dann komme ich wieder auf den Quincunx, ja? Um am Schluss wieder in einer Konjunktion zu landen, die gleichsam den Neubeginn für etwas anderes hat. Ja? Also wir wollen versuchen, da noch hinzukommen. Gut. Fragen dazu? Nein. Ja, wenn Sie Fragen haben, dann fragen Sie mal.
Man macht seine Erfahrungen, sagen wir mal.
So, jetzt sind wir bei was? Halt, dass wir nichts überspringen. Jetzt sind wir beim Trigon. So, auch hier wieder sehen Sie verschiedene unterschiedliche, wie sagt man, Zuordnungen. Jupiter macht sehr viel Sinn, finde ich. Ja? Venus, ich weiß nicht, was der Walter sich gedacht hat. Der März sagt auch Jupiter, der Klein sagt Jupiter und der Schlapp sagt auch Jupiter. Ja? Und zwar, ich habe Merkur noch dazu genommen, weil ich glaube, dass das Trigon auch etwas braucht, sagen wir mal, dass es nicht nur bei mir bleibt, also das Ergebnis eines Trigons, sondern dass es sich auch vermittelt, dass es kommunizierbar ist. Also ich will Ihnen, Jupiter hat ja immer was mit Sinn zu tun, nicht? Oder Sinnsuche und so etwas. Aber mich würde eigentlich jemand langweilen, der irgendwo an einem abgeschiedenen Ort sitzt und den Sinn gefunden hat. Mir wäre lieb, er würde eben über Merkur kommunizieren. Das heißt, dass er in irgendeiner Weise auch anderen teilhaben lässt an dem, was er vielleicht erreicht hat. Ob die das annehmen oder nicht, ist die zweite Frage. Aber es ist zumindest, wir sind als Kommunikatoren geboren. Wir brauchen Kommunikation als Mensch. Das ist eine der Grundvoraussetzungen für Leben. Deswegen habe ich da diesen Merkur nochmal dazu genommen. als Hauptthema sinnvoller Austausch ohne Mühe oder das Dana-Geschenk. Und Dana-Geschenk ist natürlich das Pferd, wie heißt es in Troja, ja, da kommt ein wunderschönes, großes, hölzernes Pferd, halt kommt, dann machen wir das Tor auf und dann kommen die rein und was ist drin? Die Soldaten. Das heißt, es ist ein verkapptes, ein nicht gutes Geschenk, ja, Dana-Geschenk. Und das kann passieren dann, wenn der Jupiter nicht gut entwickelt ist. Dann sehen wir oft, dass Jupiter träge ist oder faul ist oder sich alles so genussvoll, so der Papa wird schon richten, ne, so der anderen soll es machen. Ja. Das ist ja die Jupiter-Eigenschaft, weil er ist so groß. Er ist als Jupiter, als Göttervater gleichsam, so über allem erhaben, dass er sagt, mir liefern alle etwas zu. Ich brauche eigentlich nichts mehr machen. Ja. Aber er muss was machen. Ja. Und deswegen nicht nur machen, sondern auch kommunizieren. Deswegen habe ich da auch diesen Merkur nochmal als, ja, wie soll man sagen, als Idee gleichsam mit dazu eingefügt. 90 Grad Quadrat. Saturn macht Sinn. Mond, Mars, Saturn. Was der Mars da macht, weiß ich nicht. Ich will es auch nicht kommentieren. Ich glaube nur, dass Sie sehen, da ist Mond und Saturn. Ich habe den Mond da mit dazu genommen, als eine Kombination zwischen Mond und Saturn. Aus einer Kombination, die heißt, Mond ist für mich alles, was mit Instinkt zu tun hat. Was wir aus dem Unbewussten heraus tun. Das Mond hat mit unserem Stammhirn etwas zu tun, also mit diesem Krokodilhirn, was wir alle noch haben, die unmittelbare Reaktion, Überlebenstechniken. Die eine Sache. Und dann kommt der Saturn, der gleichsam das entwickelte Gesetz ist, die Form, in der etwas passieren soll, die Struktur. Und die sollten die sind in einer Reibung. Sie könnten das übersetzen jetzt auch im Quadrat, sagt mein Gefühl, mein Mond, ich sollte das und das machen, aus dieser Spannung heraus. Und der Saturn sagt, das geht gegen das Gesetz oder da stimmt die Struktur nicht. So, diesen Widerspruch muss ich jetzt in mir ja ausleben in irgendeiner Weise. Und das ist Quadrat, das ist die Spannung, nicht? Die aber meiner Ansicht nach in gar keiner Weise negativ interpretiert werden darf, sondern genau diese Spannung ist wichtig. Und wenn ich bei dem Beispiel bleibe, dann heißt, ich bin im Konflikt zwischen meinem Stammhirn, zwischen meinem Krokodilhirn und dem, was ich über die gesamte Zivilisation über tausende von Jahren an saturnischem Wissen, an saturnischen Grenzen, an saturnischen Gesetzen gelernt habe oder mir beigebracht wurde. Ja, die Instinkte werden uns nicht beigebracht. So ein Saturn wird uns beigebracht, als Kinder. Ja? Das Kind lebt zunächst mal bis an einem gewissen Alter im Grunde nur aus seinen Mondbedürfnissen heraus oder seinen Mondanlagen. Und dann irgendwann, die Mutter ist der Mond. Nicht? Die gibt dem Kind keine Gesetze. Aber der Saturn, der Vater, kommt früher oder später und sagt, was geht denn? Ja? So, also. Und deswegen diese beiden Planeten in dieser Kombination. Als Hauptsatz dazu für das Widerstrebende eine Form finden oder nicht, Instinkt versus Gesetz. Ja, wie ich es gerade erklärt habe. 72. Quinti. Merkur, Mars, beide haben nicht, ich sage Sonne, Uranus. Das ist ja ein Wahnsinnsaspekt, nicht? Also, ich weiß nicht, wenn Sie Ihre Horoskope kennen, ob Sie viele Quintile oder weniger haben oder sowas, das ist schon ein sehr wichtiger Aspekt, der muss nur noch genauer sein als meinetwegen ein Quadrat, diese 72 Grad. Und ich nenne es schöpferischer Impuls aus der Mitte des Selbst. Mitte des Selbst ist die Sonne, Uranus ist der schöpferische Impuls, die Intuition, das ist der Blitz. Das ist ja ein Fünfer-Aspekt. Ja, also das geteilt durch 5. So, was ist 5? Das ist die Kreativität. Nicht? 5. Haus, Löwe. Und da ist, und Löwe ist wieder Sonne. Also wir kriegen ja die Analogiekenntnis sind ja endlos letzten Endes. So, dann haben wir eine wirklich in sich ruhende, stabile, unglaublich gut entwickelte Löwe-Persönlichkeit. Ein richtig gutes Löwe-Herz. und aus, oder in dem wird ein uranischer Blitz lebendig. Ja, ein zündender Gedanke, so. Und das ist schöpferischer Impuls aus der Mitte des Selbst. Und das ist für jeden Künstler im Grunde unheimlich wichtig. Das kann auch für einen Steuerbeamten vielleicht wichtig sein, ich weiß nicht. Aber für einen Künstler oder mit den Künsten verbindet es sich mehr, weil da eben eine andere Ebene da ist. Weil die Kunst kennt in dem Sinne nicht diese saturnischen Gesetze, wie der vergleichsweise Steuerbeamte. Der hat vielleicht das ist auch einen Impuls und ein Gesetz, aber das ist, eine andere Ebene. Und da kann dieser schöpferische Impuls eine Rolle spielen. Also Sonne Uranus. Gucken Sie mal, wenn Sie Quintil in Ihrem Horoskop haben, zwischen welchen Planeten das ist und inwieweit Sie über diese Planeten immer wieder mal so ja, schöpferische Impulse wahrgenommen haben und im besten Fall auch umgesetzt haben. Das ist ja eine andere Sache. Ja? Immer noch keine Fragen. Sextil. Wir haben schon kurz darüber gesprochen. Sechs, also das Sextil, die Sechserteilung, ist die höchste Energie. Also wenn die Bienen waren, sind sechseckig. Ja? Warum ist das so? Weil wenn auf einer Seite Licht einfällt, hat die höchste Zahl der Spiegelungen. Ja? Das heißt, das Sechseck verwendet Energie im Höchstmaß. Wenn Sie den Quadrat, einen Strahl reinbringen, hat er weniger Brechungen als im Sechseck. Und deswegen sind Bienenwaben, sowohl die Wabe als auch das gesamte, die Einzelwabe als auch das gesamte Gebilde, sechseckig. Ja?
Das ist aber die stärkste Struktur.
Ne? Das ist die stärkste energieverarbeitende Struktur. Und auch vom Baulichen her. Ja, ja. Das hat kann die meiste, die stärksten Kräfte entgegensetzen. Ja? So, deswegen haben wir Sextil. Sagt er Venus, Jupiter, Venus, Venus. Venus überrascht mich immer wieder, aber das finde ich okay. Ich sage, das ist meiner Ansicht nach ist es Merkur. Und zwar jetzt, wie soll ich das nennen? Merkur hat ja etwas, was so in Gang setzt. Ja, der ist ja dauernd in der Bewegung oder in der Kommunikation, wenn Sie so wollen. Also so ein Schachtelhuber, wenn man auch so will, im negativen Fall. Ja. Aber jemand, der etwas umsetzen will, in der Kombination mit Neptun, mit intuitiver Sicherheit handeln. Was man auch sagen könnte, wäre, ich habe es nur reingeschrieben, wäre statt hier Merkur, hier könnte Mars stehen. Ja, mit intuitiver Sicherheit handeln. Ja. Ich habe es jetzt mal Merkur genannt, aber wenn Sie den Text haben, schreiben Sie sich vielleicht auch für sich mal rein oder merken Sie sich, das kann auch ein Mars sein, mit intuitiver Sicherheit handeln. Ja? Gut. Das Sextil, 51, so und so viel Grad, ich habe jetzt da nur mal 51 hingeschrieben, zum eigenen Wohl oder Schaden gestalten müssen. Die Betonung liegt auf müssen. Erinnert sich von Ihnen jemand, dass er Sextil in seinem Horoskop hat? Sehr genaue Möglichkeiten? Niemand? Achten Sie mal drauf. Also die sind relativ selten, sagen wir mal. Aber bei Sextilen, also ich will Ihnen ein Beispiel geben, wie ich es versuche zu interpretieren. Es gibt bei Sokrates einen Begriff, den Daimon. Das ist gleichsam eine Art innere Stimme, würden wir sagen, die einen Menschen zu einem Handeln oder zu einem Leben oder zu einem Denken, zu einem Ausdruck ganz allgemein mit großem Nachdruck jetzt will sozusagen fördert oder zwingt, ist auch falsch, sondern ja, das ist so gut zwingen oder liebevoll zwingen. Also im Grunde kann man unter diesem Aspekt, man kann nicht anders. Von Luther gibt es das, ich stehe hier, ich kann Gott helfen, mir Amen. Das ist das, was ich meine. Ja? Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Das ist ein Septil. Ja? Das ist der Daimon, der in ihm gesprochen hat. Der heißt doch, pass auf, du musst diese neue Version oder neue Interpretation des Glaubens musst du machen. Und der wäre also Menschen mit diesem Septil, die gehen jetzt im übertriebenen Sinne, gehen die gleichsam in den Tod, ja, um das, diese Idee durchzusetzen, ja? diesen Daimon zu folgen. Und jetzt, meiner Ansicht nach, heißt es dann übersetzt zum eigenen Wohl oder Schaden gestalten müssen, weil dieser Daimon muss nicht positiv sein, der kann einen auch zu etwas Negativem treiben. Wenn man auch, und das liegt, ich will nicht sagen, dass der Daimon an sich schlecht ist, sondern die Art, wie man ihn hört, kann schlecht sein. Ich kann ihn falsch hören. Ich gehe nicht davon aus, dass diese Daimon-Figur, die ja eine Symbolfigur ist, dass die per se negative Dinge mit mir will. Ich glaube, das sind alles unsere Freunde. Aber es kann sein, dass ich ihn falsch höre. Und dadurch auch ein Schaden entsteht. Ja. Aber der Punkt ist eigentlich dieses Gestalten müssen. Wobei auch hier dieses Müssen, versuchen Sie es bitte in der Art und Weise zu verstehen, dieses, ja, ich weiß keinen anderen Begriff, es ist nicht zwingen, sondern es wäre gut, wenn du das tust. Ja,
ein machtvoller Auftrag.
Wie bitte?
Ein machtvoller
Auftrag. Ja, sowas in die Richtung.
Aber würde doch Pluto passen.
Ja, würde gehen, ja, würde gehen.
Das heißt, ich kann Mars und Pluto austauschen.
Ja, warum nicht? Warum nicht? Ja. Ja, sehr gute Idee.
Aber ein Auftrag wäre wieder Merkur.
Ja, also, wissen Sie, ich meine, all die Vorschläge, die ich hier gemacht habe, die sind alle diskussionswürdig oder auch nicht, je nachdem, wie Sie wollen. Nur man muss irgendwo anfangen und es steht Ihnen ja völlig frei zu sagen, also damit kann ich mich überhaupt nicht arrangieren. Es ist für mich anders. Aber vielleicht hat das zumindest etwas, dass ich den Anstoß gegeben habe, dass Sie darüber nachdenken, auch wenn Sie zu einem
es
anderen Ergebnis kommen.
Das ist sozusagen ein Zeptil von Ihnen.
So ist es. Das ist halt, das Zeptil, ja.
Man könnte ja dann vielleicht bei Freiheitskämpfern und das so mal nachschauen, wenn man
zum Beispiel
Daten hat, diese Konstellation in den Horoskopen verstärkt zu finden.
Wenn Sie erlauben, gebe ich Ihnen einen kleinen Exkurs. Und zwar über diese 7. Wenn man den Kreis durch 7 teilt, bleibt ein Rest, also 51, ja, von den Gradzahlen. Das 7 ist das 7. Haus, ist die Waage. Und das wird allgemein auch mit dem Thema Kunst verbunden. Waage, Venus. Und ich glaube, das Bedeutsame an der Sache ist, dass dieser Winkel einen Rest hat. Der geht nicht auf. Und was, glauben Sie, könnte die Aufgabe eines Künstlers sein, unter dem Aspekt Venus und Waage? Dass sein Auftrag, das wäre sein Daimon, den Rest zu kompensieren, und zwar den Rest, den wir im Vergleich zwischen der Wirklichkeit, wie wir sie sehen, und der Wirklichkeit, wie sie uns vielleicht in unseren Träumen oder wie vorkommt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie haben Kornfelder gesehen und Sie haben von Van Gogh die Kornfelder gesehen. So, diese Kornfelder von Van Gogh sind sowas von Kornfeld, da kommt keiner von uns Kornfeld mehr mit. Verstehen Sie, der hat ja nicht nur das Kornfeld abgemalt oder fotografiert, sondern da ist das gesamte Innere, das gesamte Wesen, der gesamte Geist von Kornfeld drin. Und das ist das, was ich meine, was Künstler machen, nämlich diesen Rest, 51, so und so viel, kompensieren. Ja? Und jetzt glaube ich auch, warum die Waage ist unentschieden? Warum ist die Waage unentschieden? 51 Grad. Die will den Rest kompensieren. Deswegen fragt sie immer wieder, deswegen kann sie sich nicht entscheiden. Sie weiß eigentlich, es gibt ein Ideal. Es gibt eine absolute Lösung. Das ist ein geistiges Zeichen, nicht? Waage. So, die weiß, es gibt etwas und kommt aber leider nicht hin. Und deswegen fragt sie so viel, entscheidet sie relativ schwer. Und wenn sie entscheidet, ist die falsche Entscheidung, wie auch immer. Aber ich glaube, diese Dinge hängen so zusammen, dass da jemand nicht bewusst, aber einen Eindruck hat von einem Rest, der kompensiert werden muss. Die will auf 52 Grad kommen. Ja? Also jetzt im Bilde gesprochen. Wie bitte?
Auf der Suche.
Auf der Suche, ja. Und ich glaube, dass das letzten Endes auch das, weil 7 ist ja auch das Haus der Partnerschaften. Ne? Und also es ist ja auch kein Geheimnis, dass nur sehr, 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 sehr wenige Partnerschaften gelingen. Da bleibt halt auch immer ein Rest. Ne? Irgendwas passiert da nicht. Falsch irgendwas. Ja? Also ich glaube, das sind alle die Ebenen, wo Dinge zusammenspielen. Wir bemühen uns ja alle miteinander immer wieder seit Jahrtausenden, dass Partnerschaften funktionieren. Aber alle stellen mehr oder weniger fest, dass da ein Rest bleibt. Also ich kenne sie so gut, das ist alles wunderbar. Irgendwas verstehe ich an ihr nicht oder eher an sie oder wie immer. Ja? Das ist dieser Rest. Und unter Umständen sind wir verzweifelt auf der Suche, diesen Rest zu kompensieren oder zu erkennen. Bitte.
Ja, das ist ja der Konflikt, den die Pythagoreer gehabt haben, weil die nur mit ganzen Zahlen
so ist es.
Haben und ja. Den Rest ja nicht haben.
So ist es.
Und wir wissen auch, dass die Natur überbringen soll, obwohl ja. Wir das im gebrochenen Zeit.
Wunderbar.
Also das Wachstum ist in der gebrochenen
so
Zeit.
Ist das. So ist das. Ja.
Die ganze Zeit ist eigentlich die Welt der Logik und der
ja.
Abstraktion.
Ja.
Das ist
ja.
das, was wir Planeten,
ja.
das Ganze.
Ja.
Also,
ja, das ist, ja.
In schönen kleinen Teilchen oder
Karriere. Die quadratischen Tomaten.
Und ne? Die Natur ist nicht kariert, sondern ja. amorph, wuchert.
Schauen Sie mal, was das für Konsequenzen hat. Kepler hat über Jahre, Jahrzehnte gerechnet, weil er auch vor seinem geistigen Hintergrund davon ausgegangen ist, dass die Bahnen kreisförmig sind. Sie haben den Kreis gesucht und konnten ihn nicht finden. Ja, der hätte, wenn er mal den Kreis nicht im Kopf gehabt hätte, also sein ganzes mythologisches, theologisches etc. etc. Wissen. Der Stichwort de Bra hat gerechnet mit Mars geschickt. Das ist Wahnsinn, wenn man das liest. Das heißt, die waren auf einer völlig falschen Fährte. Wenn man denen diese Idee Kreis rausgenommen hätte, wie immer, dann wären die, weil sie absolut perfekte Mathematiker, Physiker etc. etc. waren, wären die sofort draufgekommen. Ja? Sondern sie mussten sich erstaunlicherweise erstmal von einer Ideologie lösen, gleichsam, um in die Mathematik und in die Physik und so weiter, in die Astronomie reinzukommen.
Da sieht man, wie sehr das Weltbild unser Denken beeinflusst.
Ne? Genau, das ist.
Wenn wir uns dann zu Revolten
hören, muss so ist das.
Zum Beispiel die alte Physik abgelöst wird.
So ist es.
Das 19. Jahrhundert sagt man, glaubt, das gibt nichts mehr zu entdecken.
Genau das. Ja.
Und dann
bricht es auf.
Ist die
ja, so ist es. Ja. Jetzt gucken wir uns das mal an hier. Und zwar haben wir hier oben wieder die 45 Grad Halbquadrat. Uranus wird es hier genannt, Mars, und ich sage Mars-Venus. Als Überschrift sagen wir mal, Durchreibung zur Harmonie oder der kleine Tod. Sie sehen, Mars, Reibung wäre das zur Harmonie, das wäre der Venus. Der Wenigsanteil.
Danke, ich
mach's. Na, ich bin schon
dabei. Du darfst nicht viel sagen.
Bitte. Also, was war das Halbquadrat? Der erste Widerstand. Also, durch Reibung zur Harmonie oder der kleine Tod. Wenn Sie überlegen, was ich vorhin angedeutet habe, dass mit der Konjunktion etwas beginnt, eine Handlung. Dann haben wir in 45 Grad dann einen ersten Widerstand, eine erste Reibung. Ja? Irgendetwas funktioniert nicht ganz so, wie wir eigentlich wollen. Und das kann zu einem kleinen Tod führen, aus dem Grunde, weil unter Umständen ein Betroffener dann resigniert. Ja? Das Halbquadrat ist ein relativ starkes, meiner Meinung nach ein relativ starker Winkel oder starker Aspekt, über den man rauskommen muss. Also Sie gehen einen bestimmten Weg, und da ist plötzlich irgendein Stein liegt da. Das ist der kleine erste Widerstand. Wenn jetzt jemand sagt, ach nee, also nee, damit habe ich noch gar nicht gerechnet, das will ich nicht und so weiter, dann bleibt er hinter dem Stein. Wenn er ein bisschen findig ist, Energie aufwendet, den Stein gleichsam annimmt, geht er drumherum. Und dann hat er das Halbquadrat hinter sich. Ja? Also das ist, denke ich, ein Schritt in diese andere Richtung. Kleine Tod. Es ist nicht so, dass damit alles zu Ende ist, sondern es ist nur ein, ich würde mal sagen, kreativer Fluss ist unterbrochen, weil der kommt ja jetzt mit Nonil, ich weiß nicht, ob Sie mit Nonilen arbeiten, 90, 9 durch 9 geteilt, Neptun, Jupiter habe ich dazu, Sie sehen, die anderen haben gar nicht aufs Nonil geachtet. Ich glaube, Nonil hat etwas mit Sinnsuche zu tun und wenn Sie das in dem Verlauf der Aspekte sehen, Sie sind bei 45 Grad, sehen Sie, ich will mal im Bild bleiben, einen Stein. Der nächste Schritt ist hier dieses No-Nil, oder was da, 40 Grad. Das heißt, ich muss über Jupiter, über 9, über Schütze, gleichsam dieser Sache, dieser Reibung einen Sinn geben. In dem Moment, wo ich der Sache einen Sinn gebe, kann ich sie lösen. Ja, wir sind sinnsuchende Wesen, wir verstehen alles, wenn wir nur einen Sinn dahinter gesagt bekommen, ja, oder erklärt bekommen, dann können wir das akzeptieren. Ja? Nonil. Handeln aus erkanntem Sinn. Das heißt, ich habe den Sinn einer Sache erkannt oder den Sinn auch einer Behinderung meinetwegen erkannt und kann aus diesem gefundenen Sinn besser mit der Sache umgehen. Dezil, seltener Aspekt, aber auch wichtig. Pluto hat Walter dazu geschrieben, die anderen nicht, Saturn, Mond. Und meiner Ansicht nach, das ist ja die Zehnerteilung. Ja? Die Zehn. Und das ist eine der wichtigsten, oder die wichtigste Zahl eigentlich von Pythagoras. Diese Zehn als einmal zehntes Haus, Saturn, aber auch gleichzeitig Mond, weil die Opposition damit eine Rolle spielt. Das heißt, ich habe es genannt, Identität von Gesetz und Instinkt. Ja? In der 10, in der Entwicklung des Tierkreises bis zur 10, haben wir gleichsam den höchsten irdischen Punkt unserer Entwicklung erreicht. Und von da ab wird es gleichsam kosmisch. Ja, da gehen wir den Wassermann und den Fischer. Und da haben wir geschafft, gleichsam in unserer, ja, in unserem Wesen, in unserer Persönlichkeit, die zwei Dinge, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, wenn Sie sich erinnern, den Dämon, das heißt unsere Instinktebene, mit allem, was dazugehört, und unsere gleichsam Gesetzesebene oder unsere Ordnungsebene oder unsere von den anderen auch gesetzte Wirklichkeit, Saturn, die Gesetze, zu vereinen, indem ich eine Identität erreicht habe, die Gesetz und Instinkt gleichsam zusammenbringt. Jetzt haben wir einen letzten Aspekt, den 30-Grad-Winkel, Halbsextil, Uranus, klein ist Merkur, und das nenne ich die Ahnung des ganz anderen oder der ganz anderen Möglichkeit, der Sprung in deren Integration oder Ablehnung. Das heißt, die sextilische, ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn Sie Partnerschaftsanalysen machen, also Partnerhoroskope, was glauben Sie ist so im Schnitt, ja, man darf das ja nie verallgemeinern, aber was ist im Schnitt ein Anzeichen für eine eher schwierige Partnerschaft? Eine Opposition Sonne-Sonne oder ein Halbsextil Sonne-Sonne? Erfahrung?
Halbsextil, das sind zwei verschiedene Qualitäten.
Es ist immer schwieriger. Diese Sonne-Sonne, wir haben, also die Opposition, haben wir vorhin gesehen, die bleibt ja auf einer Ebene, haben die ja etwas Gemeinsames. Aber wenn Sie zwei, was weiß ich, eine Widersonne und eine Stiersonne oder was immer jetzt in dir scheint, die haben keine Ahnung voneinander. Ja? Da ist ein Prozess von Nicht-Erkennen, wird da zum Teil sichtbar, es sei denn, dass andere mögliche Faktoren gleich dann da eine Überbrückung oder sowas schaffen. Das ist immer natürlich eingeschlossen. Aber grundsätzlich ist das schwierig. Bitte.
Nach genau 30 Grad ist immer ein anderes Element, das ich nicht ergänzen kann.
So ist es. Ja, genau das. Genau das. Und das ist, also ich kann aber nur gucken, immer, dass die Elemente und das, die Dynamik eine große Rolle spielen, auch in der Beurteilung. Und mir ist es immer wieder aufgefallen, dass genau bei Partneraspekten, also bei Partnerhoroskopen, diese Halbsextile, die können Sie jetzt nicht nur von der Sonne auf die Sonne, sondern nehmen Sie einen Mars in dem einen und im nächsten Zeichen einen Mars, die haben auch keine Ahnung voneinander, sag ich mal, übertrieben, müssen viel mehr leisten, um sich zu erkennen in ihrem anders sein als diese Opposition. Ich sage also, die Ahnung des ganz anderen oder der ganz anderen Möglichkeit, und jetzt ist das wichtig, weil es ein Uranus-Aspekt ist. Man muss da reinspringen. Es hat keinen Sinn, gleichsam sich im Halbsextil so anzunähern. Na, schauen wir mal, ja, so, ja, so, ja, so. Nein, das ist ein sehr mutiger Sprung. Man sollte versuchen zu sagen, jetzt vergesse ich mal alles von mir und springe gleichsam ins kalte Wasser. Und in dem Moment macht man die uranisch schnelle und eindeutige Erfahrung, dass das andere auch wichtig ist oder wertvoll ist oder was immer. Ja? Deswegen diese Integration, aber das Halbsextil macht auch faul. Und zwar aus Angst. Nicht? Dass wir die Übel, die wir haben, lieber ertragen, als zu Unbekannten fliehen, heißt es bei Hamlet. Also das ist wirklich eine Grunderfahrung menschlicher Existenz. Wir leben in einem Morast aus Angst, weil was da drüben irgendwo kommt. Wir könnten leicht den Morast verlassen, haben aber starke Ängste, dass da was Schlimmeres kommt oder irgendwas. Das heißt, wir sind nicht immer mutig, obwohl der Mut angebracht wäre. Und das ist die uranische Komponente, die dann jemand doch auffordert zu sagen, sprengen und dann ist die Sache erledigt.
Aber wenn ich auf 29 Grad 59 bin, kommt automatisch 190 Grad.
Ja.
Brauche ich dann nicht zu springen.
Schauen Sie mal, der im Radix geht Ihr Planet ja nicht weiter. Das, ich rede von einer Anlage. Verstehen Sie? Ich rede von einer Anlage. Also Sie haben eine Anlage, hoppla, als Bestand Ihrer Eigenschaften oder Ihrer Persönlichkeit, Ihrer Struktur, wie Sie gebaut sind, und die bleibt Ihnen ein Leben lang. Aber sie verändert sich aus Zeitzyklen im Laufe des Lebens, können Sie in so Sprünge kommen. Ja, das ist was anderes. Aber zunächst einmal haben Sie einen Bestand. Und der heißt 29 Grad so und so viel in einem Zeichen. Mit dem müssen Sie erst einmal ausgehen.
Dann gibt es das progressiv, dann gibt es komplett.
Ja, das ist das. Ja, aber ich rede vom Bestand. Verstehen Sie? Und jetzt können Sie auch sagen, ja, im Solar geht es weiter, im Sekundär geht es weiter, primär oder wo immer Sie jetzt weitergehen. Da sind die Entwicklungsmöglichkeiten drin. Ja, aber im Bestand eigentlich als Bestand nicht. Ja, im anderen. Gut.
Die 135 haben wir ausgelassen.
Die 135 haben wir ausgelassen. Eine Sekunde.
Ja. Ich habe noch eine Frage dazu.
Fragen Sie.
Viele Partnerschaften oder einige Partnerschaften in dieser von den Sonnen in den nebenliegenden Zeichen sind. Das würde ja auch, glaube ich, dieses Halbsechstel in der Linie
sein. Ja.
Muss aber nicht immer gerade genau sein. Aber es ist, kommt es öfter vor. Und wie kommt es, dass sich die beiden, wo wir ja festgestellt haben, dass die miteinander nichts haben, sozusagen?
Wenn sie gleich jetzt anziehen.
Nur kurz auf den, ich habe die 135 hier nicht drin, weil das ja diese ungerade Teilung ist, 2,6.
Oh ja,
wir sehen den
zweiten Platz.
Haben wir
es
auf dem zweiten Blatt. 135. Mein Gott, das Adlerauge sieht alles. 135. Ja, das ist auch wieder diese Mischform da. Es gibt nur einen, der Klein sagt, das ist Nase. Ich habe wieder die Kombination. Das Widerstrebende aus dem Instinkt heraus mit Energie harmonisieren und transformieren. So. Jetzt machen wir Pause und denken nein, es ist so, wir sind bei 135 Grad, was ich vorhin gesagt habe, auf diesem absteigenden Ast dann. Ne? Also da haben wir etwas, auf dem aufsteigenden Ast, aber noch nicht beim Quinkungs. Ja? Kurz vor Quinkungs. Das heißt, hier tritt wieder eine Art Bremse auf oder ein Widerstand oder so etwas, wo ich dann sage, das Widerstrebende aus dem Instinkt heraus mit Energie harmonisieren und transformieren. Ich glaube, das 135 Grad gibt ein Signal für einen Widerstand. Aber diesen Widerstand sollte man vielleicht nicht über den Verstand analysieren, sondern aus dem Instinkt heraus. Warum? Vor dem 135 haben wir den Jupiter mit 120. Ja? Das heißt, wir haben im Trigon haben wir eigentlich schon den Sinn gefunden. Wir wissen schon, wo es hingeht. Rational. Jupiter ist kein emotionaler, sondern ein rationaler Planet. So, das heißt, unser Verstand hat eigentlich schon erkannt, wo es hingehen soll. Aber vielleicht ist das Herz noch nicht gefolgt. Und jetzt kommen wir auf 135 Grad und dann sage ich, das Widerstreben aus dem Instinkt heraus. Das heißt, wenn da ein Problem, eine Schwierigkeit ist, man nicht mit dem Verstand rangehen, sondern fragen, was sagt eigentlich mein Gefühl? Ja? Um eine bestimmte Problematik, einen Widerstand oder so etwas zu überwinden. Ja? Wie bitte? Ja, wenn Sie wollen, ja. Weil, wissen Sie, wir sind so, können auch gleich dann als Überleitung machen. Wir haben das ja für dieses Seminar am Samstag. Wir haben es ja heute Abend exzessiv gemacht. Wir reden über die Astrologie. Permanent. Wir lesen, wir reden, diskutieren und schreiben und machen. Das ist alles Merkur. Aber keiner hat irgendwann mal gelernt, was es körperlich ist, also wirklich von meinem Körper her, von meiner Bewegung, von meinem Atem, von meiner Spannung. Was ist das in Saturn? Was ist ein Mars? Ja? Und das möchte ich, können wir bitte einen Schluss machen? Darf ich so ein paar Sätze dazu sagen? Vielleicht will ich Sie animieren, dann am Samstag mit dabei zu sein. Wir machen Übungen. Sie, Frau Mattes hat es vorhin erklärt, ich komme aus dem Theater. Und da heißt es, das ist im Grunde Übungen, die am Spiel eines Schauspielers oder an der Arbeit eines Schauspielers orientiert sind. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wie haben Sie jemals für sich, oder wenn ich Sie frage, welche Art von Spannung oder Körperhaltung ist Stier? Was ist, wie sieht das aus? Wie sieht Stier aus? Stier. So. Das heißt, welche Art von Energie, welche Art von Bewegung, welche Art von Spannung ist das reine Stierzeichen? Oder die Venus oder sowas? Gemächlich. So. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir sagen nicht gemächlich, sondern wir spielen gemächlich. Das heißt, wir üben es körperlich. Und was ich mit Ihnen machen möchte, wenn Sie alle kommen, ist Folgendes, dass wir es korrigieren. Das heißt, jemand gibt jetzt gleich aus dem Verstand ein richtiges Stichwort und sagt gemächlich. Machen Sie mal bitte gemächlich. Jetzt macht er irgendwas, was nach gemächlich aussieht und ich frage die Runde, sagen Sie mal, finden Sie das gemächlich?
Ja, ja.
Und jetzt kommt oder versuche ich Ihren Blick zu schärfen dafür, dass gemächlich nicht heißt, dass ich da irgendwo wackele, sondern dass ich eine völlige Identität, eine Einheit von gemächlich werde. Ich habe an einer Planetenaufstellung mal teilgenommen. Ich gebe Ihnen ein ganz drastisches Beispiel. Und da ging es darum, es sollte jemand Zwillinge spielen oder machen oder so, darstellen. Ja. So, und das war eine, was weiß ich, 30-jährige Frau. Die hat Hosen angehabt, steht so da und sagt, oh, ich bin Zwilling. Also, was machen Sie? Ja, ich bin Zwilling, ich bin auch so halt und so weiter und so weiter. Also, nein, Sie sind nichts. Haben Sie einen Zwilling gesehen ohne Hände? Ja. Haben Sie einen Zwilling gesehen ohne Hände? Nein, das gibt's nicht. Ein Zwilling, der so macht und spricht, gibt's nicht.
Der ist kein Zwilling.
Nein, der hat nichts verstanden. Ja. Diese Frau hat nichts verstanden. Sie hat gesagt, sie ist Zwilling. Sie hat nur gesagt, dass sie Zwilling ist. Das ist eine reine Behauptung. So, wenn aber jemand jetzt kommt und wirklich Bewegung hat, also ein Zwilling ist viel orientiert, das ist überall, das ist Zwilling. Ja. Wenn die das gemacht hätte, ich sage, ja, bitte. Und das geht durch alle Zeichen. Und der Punkt ist, was ich versuche zu vermitteln, ist, weil das ist das Wertvollste, was wir haben, ein Körpergedächtnis. Nicht nur ein Gedächtnis in unserem Hirn, sondern ein Körpergedächtnis. Vorhin habe ich mit einer Dame draus gesprochen, ich weiß nicht, wer war das? Sie war. Wir haben vorhin mit anderen Systemen auch gesprochen. Beispiel. Es geht darum, einen Schlag. Was ist ein Schlag? Mars. So. Ich rede jetzt 2 Stunden mit Ihnen über das Thema Mars und Schlag. Sie haben noch keine Ahnung. Ich stelle mich vor, Sie hauen einen runter, Sie haben eine Ahnung von Schlag. Verstehen Sie, was ich meine? Und diese Ahnung werden Sie nie vergessen. Was ich Ihnen erzähle, vergessen Sie wahrscheinlich. Wenn ich Ihnen eine runterhaue, werden Sie nie vergessen. Und das Ziel von dieser Geschichte ist, von diesen Übungen ist das. Nehmen wir an, Sie haben eine Beratung oder wie immer, in welchen Dingen Sie arbeiten. Es kommt jemand mit einem sehr stark ausgeprägten, meinetwegen jetzt Mars oder Stier oder was immer, Horoskop, also wo so eine starke Betonung ist. Dass Sie sich dann erinnern, was ist mit dem körperlich eigentlich? Auch wenn der, wissen Sie, auch der Mars kann natürlich oder wird immer lügen und macht da irgendetwas, was überhaupt nicht marsisch ist, aber der steckt da drin. Ja, den haben wir nur noch nicht erkannt. Ja? Und wenn ich einen stierbetonten Menschen dauernd auffordere, sich zu bewegen, zu machen und zu tun, das ist ja furchtbar. Das geht nicht. Ja? Oder wenn ich einen Widder dauernd zwinge, bleiben Sie doch mal sitzen. Ja, das ist doch keine Beratung. Ja? Er muss sich bewegen. So. Und diese Dinge gehen wir durch und das fängt an, das hat auch so zumindest zu einem Teil eine Analogie zu dem, was wir uns zum Teil nicht erinnern, aber von Kindern, wer immer Kinder hat von Ihnen, weiß das, wie ein kleines Kind, also gerade geboren ist, was weiß ich, 1-2 Monate und dann älter werden, dieses Kind eigentlich in seiner Bewegung, in seinem Atem, in seiner Art sich zu verhalten, diese Zeichen durchgehen. Das fängt wirklich mit Wiederankommen zu Stierzwilling und so weiter, bis es dann einmal den Kreis rum ist. Es wird schwerer, je weiter es geht, die persönlichen Planeten sind das Hauptausdrucksmittel da. Nicht? Also der drückt dann Jupiter nicht aus, sondern der bleibt und so weiter. So, meine Damen, Fragen dazu? Kommen Sie, ich sage das jetzt unheimlich, wie sagt man, von mir selbst eingenommen. Es ist wirklich gut. Weil ich habe es nicht sehr oft, aber ich habe es jetzt, was weiß ich, 8 oder 10 Mal gemacht. Zuletzt waren wir in Innsbruck, gerade vor 3 Wochen. Und die Teilnehmer bestätigen alle hinterher, also es war so toll. Das ist zum Teil lustig, aber es ist eigentlich nicht lustig, sondern sie sollen etwas lernen und auch in dem Lernen korrigiert werden auf eine liebevolle Art, aber mit Konsequenz. Ende der Vorstellung. Ich bedanke mich ganz herzlich.